Ja, schönen guten Abend zum zweiten Tag von Kontrolle und Zufall, diesem Veranstaltungswochenende über John Cage und Yannis Xenakis, aber eben auch über die beiden Begriffe Kontrolle und Zufall in der Musik der Gegenwart oder der Musik der Moderne. Mein Name ist Björn Gottstein, ich bin Musikjournalist aus Berlin und habe die Ehre und das Vergnügen, diesen zweiten Gesprächsteil oder Wortteil oder diskursiven Teil des Wochenendes zu moderieren. Gestern hatten wir bereits den Vortrag von Jan Schmidt, der den Begriff Zufall eher aus wissenschaftsgeschichtlicher Sicht entwickelt hat und einige Beispiele gegeben hat. Und heute der Teil wird den Begriff Zufall eher aus einer philosophischen und historischen und ideengeschichtlichen Perspektive beleuchten. Ich habe zwei Gesprächspartner hier bei mir auf der Bühne. Zu meiner unmittelbaren Linken, also in der Mitte, sitzt Arndt Hoffmann. Arndt Hoffmann hat Philosophie und Geschichte studiert und hat promoviert über den Zufall. Die Promotion hieß Zufall und Kontingenz in der Geschichtstheorie. Und zu Ihrer Rechten, außen links von mir aus gesehen, sitzt Peter Vogt aus München, der promoviert hat über ein ähnliches Thema. Der Titel der Doktorarbeit war für mich am Anfang sehr verwirrend. Bei der Lektüre klärt es sich dann. Das Buch heißt Pragmatismus und Faschismus, Kontingenz und Kreativität in der Moderne. Außerdem hat Peter Vogt gerade seine Habilitation abgeschlossen, die im November erscheint und die trägt den Titel Zufall und Kontingenz. Ich möchte das Gespräch beginnen, weil der Begriff des Zufalls in der Wissenschaft ein, wie will ich sagen, problematischer, aber doch ungewöhnlicher Begriff ist, damit die beiden zu fragen, wie es eigentlich dazu kam, dass der Zufall als eben eine sozusagen dem Streben der Wissenschaften erstmal widersprechende Kategorie überhaupt ins Fokus Ihres Interesses geraten ist. Können Sie da was zu sagen? Vielleicht möchten Sie anfangen, Herr Vogt.
Also, Sie haben wahrscheinlich insofern recht, als der Zufall gewissermaßen dasjenige ist, was die modernen Naturwissenschaften, die aber ja erst in einer bestimmten Zeit beginnen, tatsächlich als gewissermaßen den Gegenpol empfunden haben, den sie durch ihre naturwissenschaftlichen Modelle und Überlegungen gleichsam zähmen oder einhegen wollten. Aber diese modernen Naturwissenschaften beginnen, sagen wir, grob im 16., 17. Jahrhundert. Das heißt, wir haben in der Geistesgeschichte Jahrhunderte oder Jahrtausende vorangehend, in denen der Zufall eigentlich ständig Thema war. Also er war in der antiken Geschichtsschreibung Thema, er war in der antiken Philosophie Thema, er war in der antiken Literatur Thema. Also ich würde sagen, zunächst einmal war er immer Thema und die Frage müsste lauten, wie kam es dazu, dass in der Neuzeit, in den Naturwissenschaften, aber vielleicht auch im historischen Bereich oder im philosophischen Bereich der Zufall eigentlich zunehmend verdrängt wurde. Und wenn man sich als heutiger Mensch fragt, was ist eigentlich der Zufall, welche Rolle spielt er in der Musik, dann wäre wahrscheinlich der erste Blick immer auf die antiken Quellen zurückzugehen und zu schauen, wie seinerzeit der Zufall thematisiert und definiert wurde.
Das Ja. Da würde ich direkt zustimmen, das sehe ich so wie du. Also im 19. Jahrhundert, die Geschichtswissenschaft bis ins 20. Jahrhundert war zufallsfeindlich ausgerichtet. Woran liegt das? Also erstmal der Objektbereich oder der Gegenstand der Geschichte ist ja historischer Wandel. Man kann ganz viele Gründe anführen, unendlich viele Gründe, warum etwas sich ereignet, warum ein Ereignis Wandlungspotenzial hat. Ökonomische Gründe, soziale, kulturelle. Sie wissen, es gibt sehr viele Interpretationen über historischen Wandel und sich da dann auch noch den Zufall einzuhandeln, hat direkt so einen Widerstandseffekt hervorgerufen. Das in Bezug auf den Gegenstandsbereich. Methodologisch betrachtet hat die Geschichtswissenschaft immer ein Problem gehabt, als Soft Science überhaupt anerkannt zu werden. Und gegenüber den harten Wissenschaften. Also man kann ja historische Ereignisse zum Beispiel nicht wiederholen. Also experimentell kann man in der Geschichte nicht arbeiten, um wirklich Gründe, Ursachen herauszubekommen. Und deshalb, glaube ich, hatten Historiker auch immer ein Problem, mit dem Zufall zu arbeiten oder ihn überhaupt zu zitieren, methodologisch betrachtet, um nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten, so Schwester der Poesie, literarisches Geschwafel. Also das war jetzt eben nicht angesagt. Und ich glaube, schließlich noch ein Kommentar. Geschichte war lange Zeit Legitimationswissen, Herrschaftswissen auch. In dem Sinne ist der Zufall auch nicht wirklich produktiv, um etwas zu legitimieren, um Identitäten herzustellen.
Gut, auf der einen Seite kann ich das verstehen, dass man sozusagen sich vom positivistischen Wissenschaftsbild verabschiedet und versucht, andere Methoden und andere Begrifflichkeiten, Zusammenhänge herzustellen und zuzulassen. Auf der anderen Seite ist es für mich, wenn ich jetzt sozusagen versuche zu verstehen, wie die Geschichtswissenschaft überhaupt man ein Ereignis, das als zufällig betrachtet wird, retrospektiv rekonstruiert, dass man doch Kausalketten produzieren kann, die den Zufall quasi weg erklären. Also es ist doch eigentlich so, dass man ein Ereignis, was stattgefunden hat, was auf die jeweiligen Zeitgenossen als Zufall gelten, wirken musste, doch eigentlich dann retrospektiv doch immer wieder auch vielleicht ganz logisch interpretierbar oder erklärbar ist und dadurch gar nicht zufällig erscheint. Oder ist, wo ist denn dann, ich frage mich ein bisschen, wo ist der Zufall, wenn ich ihn historisch als Ereignis herleiten kann?
Also vielleicht darf ich dazu nochmal auf die antike Geschichtsschreibung ganz kurz verweisen. Also da ist es sehr interessant, dass diese Frage wird diskutiert bei Thukydides, also dem Großmeister der griechischen Geschichtsschreibung, aber dann auch bei Livius, also einem großen Figur der römischen Geschichtsschreibung. Es taucht immer die Frage auf, quasi, wie kam es, dass dieser Krieg, diese militärische Schlacht so oder so ausging? Und die Verlierer argumentieren immer gegenüber den Siegern, es war doch nur Zufall, dass ihr gewonnen habt. Bitte lasst jetzt Milde walten und bestraft uns nicht besonders hart, denn der Zufall könnte euch bei der nächsten Schlacht auch treffen und dann verliert ihr. Und die Sieger argumentieren immer, nein, nein, das war überhaupt kein Zufall, dass wir gewonnen haben und ihr verloren habt, also die Römer gewonnen und die Karthager verloren. Wir bestrafen euch sehr wohl hart, denn es gibt ganz klare Ursachen, warum wir diesen Krieg gewinnen mussten. Also dieses Modell würde ich als Zufalls, also so wie das dargestellt wird bei Livius und Thukydides, da ist ganz klar, die moralische Konsequenz davon, wie das geschildert wird, ist, der Zufall, also eine Schlacht kann zufällig von den Römern oder den Karthagern gewonnen werden. Also das finde ich ein sympathisch zufallsoffenes Denken. Jetzt gibt es dieselbe Situation im 17. Jahrhundert bei einem französischen Historiographen oder Philosophen Montesquieu, wo argumentiert wird, ja, das mag ja so sein, dass diese eine Schlacht von den Römern oder Karthagern gewonnen oder verloren wurde. Das ändert aber nichts daran, dass es tiefliegende strukturelle Ursachen gibt, warum das römische Weltreich dann und dann zugrunde gehen musste oder dann und dann seinen höchsten Ruhm erringen konnte. Also es gibt an der Fragestellung, warum der Krieg in dieser oder jene Richtung ausging, kann man eigentlich sehr schön verdeutlichen, was sich da im Laufe von 16 Jahrhunderten gewandelt hat. Also einmal eine Offenheit dafür, dass das ein zufälliges Ereignis sein kann, und einmal die ganz andere Position, das mag schon sein, aber es ist nur ein Oberflächenphänomen und strukturell kann ich als Historiker immer begründen und zeigen, warum das römische Weltreich dann und dann zugrunde gehen musste. Ich weiß nicht, ob das war der Versuch, ja, auf Ihre Frage zu reagieren. Es war keine direkte Antwort, aber ich...
Du hast das nett gesagt. Aber es ist letztendlich das Privileg der Spätgeborenen, die es immer besser wissen. Historiker haben halt einfach einen temporalen Vorteil. Sie haben eine Sichtweise auf die Ereignisse, die die Zeitgenossen nicht hatten. Wenn man Historie aber auch das ist, sich sozusagen in die Perspektive der Zeitgenossen zu versetzen, dann wird der Zufall virulent. Dann wird der Zufall vielleicht auch handlungsanleitend. Man versteht die Wahrnehmung, Erfahrung und Erwartung der Zeitgenossen und interpretiert die Dynamik von Ereignissen auf einmal ganz anders. Nach 200 Jahren Ereignisse zuzuspitzen mit dem Wissen über strukturelle Bedingungen ist letztendlich einfach. Es ist ungerecht.
Das heißt, man muss sich auch in die Lage versetzen, desjenigen, der das Ereignis als zufällig erlebt, und dann versuchen zu verstehen, wie er gehandelt hat aufgrund dieser Erwartungsenttäuschung oder des von ihm als Zufall empfundenes Ereignisses.
Ja, also weil das handlungsanleitend ist. Es geht nicht darum, ob der Zufall, wie gestern referiert wurde, nur ein Wissensdefizit ist. Aber wenn jemand etwas als Zufall, ein Ereignis als Zufälliges begreift und interpretiert, ist das handlungsanweisend auch für ihn. Er wird andere Erwartungen haben und eine andere Erfahrung gemacht haben. Und wenn man die ernst nimmt, kommt man vermutlich zu anderen Interpretationen von historischen Ereignissen, als wenn ich nur auf so einer Gebetskette Kausalitäten entlangziehe, oder wie sagt man sowas?
Mhm. Ja? Der Zufall steht in einem Verhältnis zu Gegenbegriffen wie Ordnung und Gesetz, aber in einem ambivalenten Verhältnis, wie ich finde. Es gibt bestimmte Begriffspaare, die sich gegenseitig bedingen, innen und außen. Es gibt kein Außen ohne innen und kein Innen ohne Außen. Differenz und Wiederholung. Es gibt keine Differenz ohne Wiederholung. Es gibt keine Wiederholung ohne Differenz. Beim Zufall und bei der Ordnung ist das anders. Es gibt eine Ordnung ohne Zufall. Man kann sich eine reine Ordnung vorstellen, in der der Zufall sozusagen nicht stattfindet, wenn es nur als theoretisches Modell ist. Es gibt einen Begriff aus dem 19. Jahrhundert, ich habe den Philosophen leider vergessen, Sie haben den an einer Stelle zitiert, der Schatten der Notwendigkeit. Also, dass er
Windelband.
Wie heißt der Philosoph?
Windelband.
Windelband, genau. Wie muss man den Zufall eben in einem Ordnungssystem anordnen? Was hat er für eine Wertigkeit innerhalb eines geordneten Systems?
Puh, eine komplexe Frage. Also ich würde erst mal sagen, Zufall gibt es gar nicht ohne Ordnung. Zufall ist selber ein Ordnungsbegriff, er bezieht sich auf Ordnung. Und dann ist die Frage, über welche Ordnung sprechen wir? Zufall, es wurde ja gestern sehr schön entwickelt von Herrn Schmidt, kann sein, das Regellose, das Sinnlose, das Akausale, das Wesenslose. Also das sind ganz verschiedene Referenzen, Ordnungsbegriffe, auf die sich der Zufall bezieht. Man kann natürlich dann auch über konkrete Ordnungen sprechen, über ökonomische Ordnungen, über religiöse, über logische Ordnungen. Und innerhalb dieser Ordnung spielt der Begriff des Zufalls, wenn Sie so wollen, die Rolle des Ordnungslosen oder des Ordnungswidrigen, dessen, der die Ordnung stört oder der ein Rest einer Ordnung ist, wie Sie gerade sagten, ein Außen einer Ordnung. So würde ich das erstmal begreifen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen abstrakt ist.
Nee, ich finde es nicht abstrakt. Die Frage ist, ist das quasi automatisch auch immer pejorativ gemeint, der Störenfried, der etwas zerstört, also kaputt macht? Ist das, es ist ja, also...
Ja, für Ordnungsfanatiker ist das sicherlich pejorativ gemeint.
Herr Vogt, wollen Sie was sagen? Sie?
Ja. Also ich meine, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es den Zufall nur gibt als sozusagen das Minus der Ordnung oder so etwas. Aber es ist wahrscheinlich eine sehr, also...
Ja, was wäre ein Zufall außerhalb von Ordnung?
Also ich meine, also mir hat persönlich in meiner Beschäftigung mit dem Zufall immer sehr stark geholfen, als ich gelesen und gemerkt habe, dass Aristoteles sich auf diffizilste Weise bemüht, einfach die Frage zu klären, was ist überhaupt Zufall? Also wir reden ja jetzt hier auch schon ganze Zeit davon, man redet sehr leicht und immer sehr, sehr flüssig vom Zufall, aber was ist es eigentlich? Also ich glaube, ich habe verstanden, wie er den Zufall definiert. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht Gegenstand unseres Podiumsgesprächs, aber für mich ist er gewissermaßen also ich würde auch nicht sagen, dass da alles schon gelöst ist, aber er ist der Ahnherr gewissermaßen der Geschichte der Zufallsdefinition, würde ich schon so sehen. Und bei ihm ist es doch sehr klar, dass Zufall eigentlich immer was mit menschlicher Praxis zu tun hat. Also Zufall gibt es für uns in menschlicher Praxis. Irgendwas widerfährt, was nicht vorhersehbar war und was unsere Praxis stört. Insofern könnte man vielleicht sagen, Zufall ist der Gegenbegriff zur Ordnung oder der Störenfried der Ordnung. Aber in der Tat wäre das dann einfach eine sehr, sagen wir mal, pejorative Definition des Zufalls. Mir ist der Zufall eigentlich irgendwie viel zu teuer, als dass ich ihn so gewissermaßen... Also diese Frage mit der Ordnung hat mich eigentlich nie so beschäftigt. Also mich hat beschäftigt, wie das eigentlich, dass das offensichtlich ein Element menschlicher Praxis immer ist, laut Aristoteles. Das fand ich sehr plausibel, das hat mich sehr orientiert. Mhm. Das hat mir geholfen bei meinen Überlegungen.
Nur ein Kommentar. Ich glaube, Ordnung ist nicht so negativ gemeint. Es geht einfach um eine Referenz. Und du hast recht, man muss Zufall definieren. Also ich würde es immer als Ereignis definieren. So ist das bei Aristoteles auch. Tyche oder Automaton in diesen Begriffen, das sind Ereignisbegriffe. Und diese Ereignisse, die können Ordnung stören. Also jetzt ganz einfach gesagt, zum Beispiel, ich bin ein Ordnungsfreak. Also wenn ich zum Beispiel zu so einer Veranstaltung gehe, dann gehe ich immer schon 10 Minuten vorher los, weil könnte mir was dazwischen kommen und das möchte ich schon mal ausschließen. Ich möchte, egal welches Ereignis mir begegnet, aber das nicht. Zum Beispiel, oder ich mag Hausratversicherung. Ist ja klar, ich meine, ich möchte, dass es schön ordentlich bleibt, die Welt, und dass nicht Ereignisse passieren, die diese Ordnung als Ordnung stören. Mhm. Nicht nur, aber es sind Ereignisse. Also ich würde den Zufall aus meiner Perspektive stark als Ereignisbegriff interpretieren.
Ein Vollkaskoleben wäre doch auch ein Albtraum, oder? Ich meine, es ist doch sozusagen ein Leben ohne Risiko, ist ein Leben ohne Spaß. Oder würden Sie das...
No risk, no fun?
Ja.
Ja, ich habe ja gerade zugegeben, dass ich ein Ordnungsfreak bin. Und deshalb bin ich ja froh, dass ich mich damit beschäftigen konnte. Gestern habe ich ja gelernt, wie war das? Ich muss das innere Chaos kultivieren, damit ich gesund bleibe. Also ich bin da schon auf einem guten Weg. Aber Sie haben die Frage gefragt, der Zusammenhang von Ordnung und Zufall.
Ja.
Und ich denke...
Ja, ich komme auch deswegen drauf, weil das für die Musik natürlich eine große Rolle spielt. Da gibt es eben Ordnungssysteme, der Versuch nach 1945 Werke zu gestalten, indem man bestimmte Ordnungskriterien hat und eben den gegenteiligen Versuch. Ich frage jetzt erstmal, verstehen Sie den Impuls von John Cage, den Zufall als Gestaltungsmittel zu benutzen? Können Sie nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, da ist vielleicht eine verborgene kreative Kraft im Zufall, die möchte ich gerne herauskitzeln? Können Sie das, ohne dass Sie jetzt die Musik mögen müssen oder sich damit befasst haben müssen, können Sie diesen Impuls des Künstlers nachvollziehen, das zu tun? Halten Sie den für richtig?
Also den kann ich absolut insofern nachvollziehen, als mir erscheint, es könnte geradezu das Privileg der Kunst sein, im Unterschied zum nicht-künstlerischen Alltag, mit diesem Zufall, der uns begegnet, in irgendeiner Weise kreativ oder spielerisch umzugehen. Also es leuchtet mir völlig ein. Diese anderen Strang der neueren Musikgeschichte, den Sie in Ihrer Frage zunächst erwähnt hatten, der erinnert mich völlig an, sagen wir mal, die Hausratversicherung, an das Modell der Hausratversicherung. Wenn Sie die Ökonomiegeschichte oder die Geschichte der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert, das ist sozusagen, das lässt sich überall nachweisen. Ja, insofern als Gegenbewegung dazu leuchtet es mir völlig ein, zunächst mal, wenn ich mich gewissermaßen als Betrachter von Kunst oder Hörer von Kunst darauf beschränke. Und ich glaube, das, was der Cage da gemacht hat, ich verstehe davon sehr wenig, aber ich glaube, dass man das für die bildende Kunst ähnlich nachweisen könnte, für so Bewegungen wie Surrealismus oder Dadaismus. Also mir ist da immer ein Zitat von dem Marcel Duchamp in geläufig, der gesagt hat, die Kunst ist ein Rendezvous mit dem Zufall. Das deutet doch irgendwie an, also gegen diese deterministische Sichtweise, sei es in der Musikgeschichte, sei es in der Kunst, wo auch immer, sagen wir mal, diesen Zufall zu rehabilitieren in so einer spielerischen Weise. Aber jetzt den einen Punkt will ich noch kurz machen, für mich gewissermaßen, um eine eigene These hier vorzustellen oder in den Raum zu werfen oder ein Bedenken daran wiederum vorzubringen. Die Kunst kann das und darf das und soll das, aber sie darf das, weil sie mit einem bestimmten Typus des Zufalls umgeht. Und es gibt für mich bedeutsamer in unserem Leben aber auch einen anderen Typus des Zufalls, den man vielleicht altväterlich oder traditionell vielleicht als Widerfahrenes bezeichnen könnte. Also uns widerfährt zufällig etwas und das ist dann auch kein Ereignis, das wäre wahrscheinlich hier eine Differenz zu dir. Mit dem können wir nicht spielerisch umgehen. Also das Widerfahrenes definiert geradezu, dass es sozusagen nicht mehr möglich ist, spielerisch damit umzugehen. Insofern glaube ich, für die Kunstgeschichte oder die neuere Musikgeschichte völlig plausibel als praktisches Lebensrezept wahrscheinlich begrenzt nur möglich.
Ja, Sie meinen jetzt so etwas wie Schicksal oder ich verstehe nicht.
Also ich würde sagen, also als Widerfahrenes würde ich einfach etwas bezeichnen, was zufällig ist, aber von uns nicht geändert werden kann. Also der Tod ist etwas, also wenn man nicht theologisch spricht, wäre der Tod jetzt ein zufälliges Widerfahrenes, mit dem, da können wir nicht mehr würfeln oder irgendwie auswürfeln, wie das irgendwie angeordnet wird auf der Leinwand oder so etwas. Das ist sozusagen, mit dem muss man anders umgehen.
Also von, ich kann ins Krankenhaus gehen.
Ja, aber in der Tat, also ich würde sagen, unsere Gesellschaft oder die Moderne zeichnet aus, dass sie immer mehr versucht, mit Zufällen, die auch widerfahrenes Charakter haben, pragmatisch umzugehen. Also wir gehen alle zum Arzt, wenn wir eine Krebsdiagnose gestellt haben und willigen nicht passiv darin ein. Aber das hat natürlich Grenzen, dieses Modell. Und also Sie hatten ja da freundlicherweise eine Arbeit zitiert. Ich habe da versucht, die These zu stark zu machen oder ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, diesen Zufall, der Widerfahrenes-Charakter hat, dass wir lernen müssen, mit dem umzugehen und dass man das nicht in künstlerischer Form kann.
Gut, das sind zwei Dinge, die ich da heraushöre. Das eine ist eben zu sagen, es gibt den Ernst des Lebens und die Freiheit der Kunst, die spielerische Freiheit der Kunst. Und es ist schön, dass wir das eine haben, aber es ändert nichts am Ernst des Lebens. Das kann ich absolut nachvollziehen. Gleichzeitig ist es so, und das gilt ganz sicherlich für viele Stücke von John Cage, hat die Kunst doch auch immer den Anspruch, Modellcharakter zu haben, etwas Utopisches, etwas anzudeuten, was in der Zukunft vielleicht auch auf sozialer Ebene realisierbar ist. Das würden Sie der Kunst dann absprechen, diesen Modellcharakter? Oder würden Sie soweit jetzt nicht gehen?
Also das ist, glaube ich, ein klassischer romantischer Topos, ja, also dass unser Leben das nach dem Modell der Kunst geformt werden kann oder dass wir also dass es wichtig ist, die Kunst in die Wirklichkeit zu bringen, dass das nicht nur was Museales ist. Also ich kann damit nichts anfangen jetzt als Mensch oder als Person. Ich würde tatsächlich das ist eine Utopie, ich glaube, die ist nur aus ihrem Kontext verstehbar. Insofern ist es für einen Historiker interessant, sich damit zu beschäftigen, aber ich glaube, dass sie wirklich zeitbedingt war.
Ja, bitte. Also nur auf Ihre Frage zurückzukommen mit dem Spielerischen. Ich finde das auf jeden Fall legitim, in der Kunst zu spielen, ist vielleicht auch Ihre Hauptaufgabe. Meine Frage oder mein Problem ist ein bisschen, inwieweit der Zufall in dieser Art, wie er inszeniert wird, Kreativität hervorruft oder ob nicht in der klassischen Ästhetik gerade die Beherrschung, die Kontrolle des Materials eben kreativ ist und Kreativität hervorruft. Also ich komme wirklich gar nicht aus der modernen Musik, aber als Zuhörer von der Rezeptionsseite her kann mir das auch sehr willkürlich und beliebig vorkommen. Also ich denke, oder Sie haben gerade, du auch, Duchamp erwähnt, also die Dadaisten, die behaupteten ja dann auch, Zufallsgedichte zu machen, indem sie Zeitungsartikel auseinanderschnibbelten und dann in irgendeinen Sack schüttelten und dann auf den Boden warfen und dann war das Gedicht da. Ich finde das rebellisch, aber ich weiß nicht, ob das so kreativ ist. Und es ist so ein sehr spielerischer Zufall, mit Wahrscheinlichkeit, aber es ist nicht ein Zufall, wie du sagst, oder du hast einen anderen Begriff, widerfahren ist, aber es durchkreuzt keine Erwartung. Es stört eigentlich nicht, sondern es wird benutzt und der Zufall wird doch wieder irgendwie kontrolliert. Er hat doch einen Zweck, eine Richtung.
Klar, kontrolliert wird der Zufall. Es gibt vielleicht auch Versuche, wirklich gar nichts mehr zu kontrollieren. Aber es ist klar, dass sozusagen im schöpferischen Akt der Zufall eine Strategie ist im Rahmen eines sehr richtungsorientierten Handelns, nämlich eine Art Kunstwerk zu schaffen. Ja. Der Begriff der Beliebigkeit, da habe ich so eine Art Widerstand oder habe ich so eine Art Legitimationsbedürfnis. Vielleicht muss ich mal ein Beispiel erzählen. Ich habe mich vor längerer Zeit unterhalten mit demjenigen, der Karl-Heinz Stockhausen damals dabei geholfen hat, ein elektronisches Stück zu machen, Gesang der Jünglinge. Da gab es so Punktscharen, das war 1956 relativ kompliziert, das herzustellen, ganz viele Töne, die so eine Art Wolke bilden. Und am Anfang hat Stockhausen sehr genau mit algorithmischen Verhältnissen und Logarithmustafeln und so das ausgerechnet, wo die Punkte sein müssen, damit es chaotisch wirkt. Und das haben die dann gemacht. Es hat 6 Wochen gedauert für einen 10 Sekunden währenden Klang. Und dann haben die es mal versucht, einfach willkürlich anzuordnen. Und das Ergebnis war eigentlich, als Oberflächenphänomen betrachtet, identisch. Und es ging viel schneller natürlich. Ja. Es war sozusagen auch eine Rationalisierung des Zufallsprinzips. Jetzt in Bezug auf die Beliebigkeit, die Kontrolle des Materials hat natürlich, gut, das war jetzt eine Anekdote, auf die ich jetzt keine richtige Frage an Sie stellen kann. Das ist vielleicht nur eine Ergänzung gewesen, aber das Problem ist doch, dass die Kontrolle des Materials ja nicht heißt, dass der Hörer sozusagen in seinem Erwartungshorizont vollkommen aufgehoben ist. Der Überraschungsmoment darin, also die Musik, die wir hier gerade gehört haben, das Kontrabass, das Bassklarinettenstück von Brian Ferneyhough, da bin ich ganz sicher, das ist hochgradig determiniert, da gibt es Zahlenreihen, die liegen in der Paul-Sacher-Stiftung in Basel, die können wir angucken und genau rekonstruieren, wie das Stück gebaut worden ist. Trotzdem ist wenn ich das Stück höre, ist es natürlich so, dass ich nicht vorhersagen kann, wie der nächste Ton klingen wird, wenn ich es höre. Und ist das beliebig, frage ich jetzt, oder ist sozusagen kann Ordnung auch Beliebigkeit herstellen? Also das ist jetzt ein bisschen Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben.
Ja gut, aber in der populären Musik können Sie bei jedem Lied sagen, welcher Ton der nächste ist, der folgt?
Das ist ja auch eine Art von Kritik, die von der Avantgarde lange an der Popularkultur, populären Musik geäußert worden ist. Ich würde das jetzt sozusagen eigentlich nicht gelten lassen wollen als Argument, weil das hat mit der...
Das war nur eine Frage.
Ja. Na, da gibt es eben bestimmte harmonische Schemata, melodische Schemata, und da steht die Tonalität noch intakt und so weiter und so fort. Und der Sänger möchte was erzählen. Das würde ich jetzt sagen.
Ja, was ist dann die Motivation eigentlich? Das hatten Sie gefragt. Und also ich habe den Eindruck, zuerst mal die Intentionalität des Autors wird zurückgenommen. Der liefert sich aus an das Material, er möchte das Material selber sprechen lassen. Dass das spielerisch, das kann ich verstehen. Natürlich Angst, das haben wir schon diskutiert, vor der Wiederholung. Also es soll einmalig sein. Das sind Dinge, die ich mit dem Zufall in dem Werk assoziiere, innerhalb der Komposition. Die Frage wäre für mich natürlich, aber wenn ich jetzt Musik spiele, was gibt es da für Aspekte, die zufällig sind? Zum Beispiel Improvisation war immer auch zufallsbeladen, denke ich, auch im Jazz zum Beispiel. Oder bei Happenings, der Einbezug des Publikums könnte auch ein Moment sein, der darüber hinausgeht, aus der Konstruktion heraus, also indem ich etwas präsentiere, öffne ich das Werk dem Zufall.
Das stimmt, also die Improvisation möchte ich vielleicht mal ganz kurz ausklammern, weil das nochmal ein Sonderfall ist, aber ich glaube, es geht tatsächlich oft darum, den Zufall herzustellen überhaupt, eine Situation zu schaffen, in der der Zufall möglich ist. Es gibt ein berühmtes Stück von Stockhausen, wo der Pianist von unten auf das Notenblatt gucken und zufällig seine Augen irgendwo hinsetzen. Und da muss er spielen. Wenn dieser Teil zu Ende ist, muss er wieder runter gucken, wieder zufällig hoch und diesen Teil spielen. Das heißt, man muss eine Situation schaffen, in der der Zufall als gelenkter Zufall oder eben auch nur im Rahmen einer gewissen Entscheidungsmöglichkeit hergestellt werden kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im wirklichen Leben jetzt auch noch eine Rolle spielt. Das ist für die Kunst, glaube ich, tatsächlich entscheidend, dass man tatsächlich diese Dialektik zwischen schöpferischem Willen einerseits und dem Zufälligen und Freien, was auch darin steckt, und Ungezähmten des Zufalls eben zulässt. Jetzt habe ich was gesagt und keine Frage gestellt.
Ja, nee, macht ja nichts. Ja.
Aber Sie haben dafür einen Begriff erwähnt, sehr beiläufig, der mir aber sehr am Herzen liegt. Und wenn Sie gestatten, möchte ich das kurz erklären. Also ich habe verstanden durch Ihre Ausführungen, dass es in der, also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber dass es in der neueren Musikgeschichte einerseits anfänglich so ein Zähmungsmodell des Zufalls gab durch irgendwelche stochastischen oder wahrscheinlichkeitstheoretischen Modelle. Und mir wurde jetzt nur unklar, ob der Stockhausen dazugehört oder nicht, aber davon weiß ich ja überhaupt nichts, und das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die hier sozusagen unter den Experten geführt werden muss. Und ich habe verstanden, dass sich als Gegenbewegung zu diesem Modell ein, sagen wir mal, was ich als spielerisch oder was teilweise als beliebig etikettiert wurde, ein Modell durchsetzte, wo der Zufall rehabilitiert wurde oder ihm zu seinem kreativen Potenzial zurückverholfen werden sollte. Jetzt komme ich zu dem und meine These war, es gibt noch irgendwie was anderes, was in keinem dieser beiden Modelle irgendwie angemessen repräsentiert wird, und ich weiß nicht, ob es in der Kunst überhaupt gelingen kann. Jetzt hatten Sie einen Begriff erwähnt, beiläufig und vermutlich ohne Hintergedanken, der mir sehr wichtig ist, nämlich als Sie über diese Tonalitätsmodelle sprachen, naja, da will der Sänger was erzählen. Und das Erzählen ist mir wichtig, weil ich in meinem Versuch, diesen Widerfahrenes-Zufall oder wie auch immer wir den benennen wollen, das ist nur ein Behelfsbegriff, den ich da verwende, diesen Widerfahrenes, diesen Zufall im Sinne eines Widerfahrenes, die Frage, wie wir damit umgehen können, glaube ich, eine Möglichkeit ist immer erzählen, eine Geschichte erzählen oder Geschichten erzählen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht sozusagen im literarischen Sinne gemeint, sondern das kann in jeder Kunst, glaube ich, geschehen. Also ich glaube, dass jede Kunst Geschichten erzählen kann oder zumindest ich als Zeitgenosse werde sehr stark angesprochen von Bildern, die Geschichten erzählen. Und das wäre eine Frage an den Musikjournalisten gewissermaßen, inwiefern in der neueren Musikgeschichte Geschichten, überhaupt noch Geschichten erzählt werden können. Es wäre jedenfalls etwas, was mir als Zeitgenosse ungeheuer attraktiv erschiene. Und ich entdecke es in der Literatur und in der Malerei immer wieder, dass Geschichten erzählt werden. Die Frage ist natürlich tatsächlich, wann, vor allen Dingen, wann das geschieht. Also ist das ein Auslaufmodell oder sowas? Ja?
Aber es wird ständig rehabilitiert, okay, oder wieder inauguriert. Es ist natürlich so, dass mit den Abstraktionsbestrebungen in der Kunst sozusagen auch die Narration erstmal eine geringe Rolle spielt. Also sagen, wenn Sie jetzt eine Leinwand von Rothko oder de Kooning nehmen, die einfach nur mit einer Farbe voll ist, wenn Ihnen da eine Geschichte zu einfällt, die Ihnen erzählt wird, dann bin ich interessant, die zu hören. In der Musik werden natürlich auch Geschichten erzählt. Auch Komponisten heute können das ganz offen zugeben, dass sie Geschichten erzählen. Es gibt aber eben auch sehr viele, die sich sozusagen weigern, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, der Punkt, um den wir jetzt sehr viel gesprochen haben, das sind eben die 50er Jahre. Und da war das Narrationsmodell sozusagen als Schnitt, den die europäische Kunst 1945 erlebt hat, sozusagen erstmal ad acta gelegt. Also da ging es sehr stark um Abstraktionsprozesse. Und der Klang nur noch als Klang zu deuten und nicht als Repräsentant in einem erzählerischen Zusammenhang. So wie das eben auch punktuelle Musik hieß, die Töne waren einzelne Punkte und nicht mehr ein Strom oder Fluss von Erzählung.
Ja, interessant, aber es hört sich dann doch sehr technisch an. In der Erzählung selber spielt der Zufall ja auch eine funktionale Rolle hat er dort. Also wenn man zum Beispiel, was erzählt man überhaupt? Das ist immer irgendwie zufallsbeladen. Also ich weiß nicht, wenn Sie Geschichten lesen, Literatur, Filme sehen, dann hat der Zufall immer eine strategische Funktion, um die Erzählung überhaupt zu generieren. Also jetzt korrigiere mich oder beschimpfe mich nicht mit Aristoteles. Ein Beispiel, flapsig erzählt, wenn jemand auf den Markt geht, Bananen kauft, nach Hause kommt, was soll der erzählen? Ich habe Bananen gekauft. Aber wenn er jemanden trifft, der ihm noch viel Geld schuldet und derjenige ihm noch das Geld zurückgibt, dann kommt er nach Hause und kann eine kleine Geschichte erzählen. Mir ist was dazwischen gekommen. Und dieses Modell ist in der Erzähltheorie wesentlich. Der Zufall spielt eine wesentlich funktionale Rolle innerhalb von Erzählung. Wenn man Kunst als Erzählung auffasst, hätte ich jetzt eigentlich eher vermutet, das ist nicht so ein konservatives Modell, wir erzählen uns jetzt mal was, sondern so aufgereiht auch, Anfang, Peripetie, Ende, sondern es ist gerade das Überraschungsmoment, was eine Erzählung charakterisiert. Ja. Und deshalb, also diese Abwendung in der modernen Musik überrascht mich.
Ja, es ist interessant, dass der Zufall sozusagen als Ausgangspunkt der Erzählung da ist und gleichzeitig das Überraschungsmoment eigentlich die Conditio sine qua non der Musik um 1950 ist. Es geht ja darum, auch eine Musik zu schaffen, in der die Erwartungen ständig enttäuscht werden, ja, in der eine gewisse Vorhersehbarkeit unmöglich wird, in dem eben, wir hatten das Wiederholungsverbot, hatten wir schon angesprochen, in der man eine Situation schafft, in der es eigentlich unmöglich ist, ja, es sei denn, man wäre das absolute Mastermind. Ich glaube, es ist nie jemandem gelungen, eine Zwölftonreihe so hören nachzuvollziehen, dass man jeder Permutation und Umkehrung und Krebsführung das Geschehen genau mitverfolgen kann, kann man eigentlich den nächsten Ton nicht unbedingt voraussagen. Und das war auch bis zum gewissen Grade die Absicht der Komponisten, eine etwas zu schaffen, wo der Zusammenhang sich nicht mehr aufgrund von Erwartungsbestätigungen des Hörers einstellt, sondern der Zusammenhang liegt irgendwo anders in der Struktur des Werkes, wie es mal angelegt worden ist als Zahlenreihe. Insofern hat man eigentlich aus Sicht des Hörers die einzige Überraschung, die es geben könnte, wenn etwas kommt, was ich erwartet habe. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, aber ich meine, das hat man sozusagen den Zufall so potenziert, dass er zu einer permanenten Enttäuschung ist. Sozusagen der Mann geht auf den Markt, kauft Bananen und trifft jemanden und dann kommt aber, während ihm das Geld geht, schon wieder was dazwischen. Und während das dazwischen kommt, kommt wieder was. Also es ist eine permanente Perpetuierung des Zufalls. Ja,
es gibt kein Kriterium mehr dafür, was Bedeutung erzeugt. Das hört sich so für mich an.
Ja, doch die Bedeutung.
Wenn alles zufällig ist und nur noch das nicht zufällig überrascht, wie Sie das gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, dann ist das Kriterium verloren gegangen. Dann ist es eben, wird es beliebig.
Ja, beliebig ist es ganz sicher nicht, aber es ist die Frage, inwiefern wir den Sinnzusammenhang hörend nachvollziehen können. Also die Frage ist ja dann auch immer wieder gestellt worden, diskutiert worden. Auch Adorno war ja ein starker Kritiker der seriellen Musik, die so gearbeitet hat. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Entschuldigung, ich will es auch nicht abbrechen, aber ich habe das Gefühl, es verliert sich jetzt in Details der seriellen Musik. Es gibt diesen Spruch von Nietzsche, dass der Zufall unschuldig ist. Ich habe darüber nachgedacht, ich weiß nicht, also wir hatten ihn jetzt ein bisschen auch klassifiziert als etwas Pejoratives, etwas, was man in seinem Leben als Bedrohung oder als Störenfried betrachtet. Können Sie das nachvollziehen oder wissen Sie, was er damit gemeint hat, die Unschuld des Zufalls? Ich habe das im Text von Ihnen gefunden, Herr Hoffmann. Aber, ja, bitte. Nee.
Also ich Also ich verstehe meistens nie etwas, was Nietzsche schreibt, aber er hat also mir, um, glaube ich, sein Verständnis des Zufalls zu verstehen, gibt es vielleicht noch ein besseres Zitat. Es ist jetzt kein Ablenkungsmanöver, aber um mein harsches Urteil zu rechtfertigen und zu plausibilisieren, es gibt von ihm noch folgendes Zitat: Vom Zufall sprechen nur die Verlierer. Und wenn Sie noch einmal berücksichtigen, was ich anfänglich gesagt hatte, darüber, dass in der Geschichtsschreibung immer die Frage war, warum ist die Schlacht so oder so ausgegangen. Also das ist natürlich ein Spruch, an dem ich mich immer gerieben habe. Aber gewissermaßen in seinem diagnostischen Gehalt ist der Spruch vielleicht nicht falsch. Nur sozusagen die Attitüde des Siegers, und Friedrich Nietzsche rechnet sich selbstverständlich zu den Siegern, ist es natürlich irgendwie, mir zutiefst unangenehm, und ich spare mir jetzt drastischere Ausdrücke, aber also gewissermaßen die Idee, nur die Verlierer sprechen vom Zufall, das fand ich interessant. Da ist natürlich sozusagen so ein Heroismus angelegt, der natürlich in der, ich glaube, also Sie sprachen ja auch diesen komischen Titel meiner Doktorarbeit an, ja, wenn ich da kurz darauf verweisen darf, also der natürlich irgendwie im frühen 20. Jahrhundert extrem virulent wurde. Also wir schlagen nur richtig los, dann gibt es keinen Zufall mehr, weil wir gewinnen. Und in der Gewalt zeigt sich, dass wir gewinnen, und da können wir den Zufall bändigen. Also Nietzsche ist insofern so ein ganz problematischer Kandidat, wenn es um den Zufall geht. Aber ich habe jetzt nicht Ihr Zitat erklärt, sondern sagen wir mal einen Exkurs aufgrund eines anderen Zitats.
Das ist irgendwie so ein bisschen eingeschränkt.
Ja, und Sie haben mich zitiert, weil ich das zitiert habe in so einer Begriffsgeschichte. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, der Kontext. Also ich denke, dass Nietzsche, er hat gesagt, der Zufall ist unschuldig wie ein Kind. Er heißt jeden Zufall willkommen, bevor er ihn kocht. Das sagt er auch, ist ja so ein Koch gewesen. Also der Zufall passiert und ist nicht behaftet mit logischen, metaphysischen Bedeutungen oder Vorurteilen. Das ist etwas, was passiert im Reinformat. Und der Genius oder der Philosoph hat die Möglichkeit, oder jeder von Ihnen auch, mit diesen Zufällen etwas zu beginnen. Novalis hat auch mal gesagt, jeder Zufall ist der Beginn eines unendlichen Romans. Ja, deshalb unschuldig. Also es passiert etwas im Reinformat, und das ist nicht vorbelastet, ist nicht bedeutungsschwanger, sondern ich muss das aufnehmen und interpretieren. Mhm. Nietzsche hat auch gesagt, ich will alle Sachen auf den Füßen des Zufalls tanzen lassen. Ja, überlegen Sie sich das mal. Alles tanzt hier nur noch zufällig.
Das gut, ja, mich hat die Unschuld natürlich deswegen auch angesprochen, weil ja sozusagen bei Cage der Versuch, sagen, dass das starke Ich des Autorens oder des Komponisten zurückzunehmen und ein anderes Konstruktionsverfahren zu finden, und dass eben die Unschuld sozusagen eine gewisse Neutralität schafft oder etwas herstellt, wo er sich nicht mehr aufgrund seines Geschmacks, seiner Erziehung und anderen Erlebnissen auch für einen Ton entscheidet.
Ja, es ist wie ein Kind.
Ja, ein bisschen wie ein Kind.
Kindlich.
Ja, gleichzeitig habe ich dann gedacht, wie ist das denn mit Glück und Pech dabei? Ist es möglich, dass Cage die Münze schmeißt und denkt, Mist, das war eigentlich jetzt falsch, eigentlich hätte ich jetzt Kopf, kommen müssen, damit ich das gewinne. Ist dieser Ton jetzt sozusagen der aber das ist natürlich nicht möglich. Es gibt diese Kategorie von Glück und Pech in dem Münzwurf und der Befragung des Igings und der Übertragung des Ergebnisses.
Auf für seine Komposition nicht. Wenn der Münzwurf eine Rolle spielt, weiß ich nicht, dass er viel Geld gewinnt oder dass er, weiß ich nicht, vom Haus springen muss, wenn Kopf oder Zahl kommt, dann hat das eine Konsequenz und eine Bedeutung innerhalb der Komposition. Hat es auch eine Bedeutung, aber er nimmt sich zurück. Er wirft ja gerade die Münze, um nicht selber zu entscheiden. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht Pech oder Glück. Es kommt, wie es kommt. Er hatte doch gesagt, I welcome everything which happens next oder sowas, hat er doch auch gesagt. In dem Zusammenhang, in der Radikalität, gibt es kein Pech und kein Glück.
Gut. Es ist auch ein bisschen Quatsch, da von falschen und richtigen Tönen zu sprechen bei diesem Stück. Ja, aber
ich kenne mich nicht aus.
Ja, gut. Gut, es gibt noch einen Aspekt, auf den ich noch abschließend zu sprechen kommen möchte, und das ist die Zeiterfahrung in der Musik und der Gegenwartsbezug des Zufalls. Der Zufall ist sozusagen das, wir können relativ wenig über die Zukunft sagen, wir können Prognosen anstellen, aber den Zufall sozusagen nicht mitprognostizieren. Und rückblickend lässt sich der Zufall vielleicht erklären, aber eigentlich ist es etwas, was man immer in der Gegenwart erlebt, der Zufall. Es ist ein zukünftiger Zufall denkbar, aber nicht einplanbar. Und retrospektiv lässt er sich vielleicht auflösen. Sie haben da schon mehrfach widersprochen. Ich sehe auch ein, dass diese Auflösung des Zufalls in der Retrospektive nicht ganz korrekt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es sehr stark mit dem Erleben von Gegenwart zu tun hat. Kann man das irgendwie, können Sie das nachvollziehen? Ist das eine doofe Frage?
Nee, doof ist die nicht.
Doof ist die schwierige. Eine, über die man dann länger nachdenken muss, um eine schlaue Antwort zu formulieren.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich habe es immer so verstanden und auch für die Geschichtswissenschaft denke ich, es ist eine Erfahrungskategorie. Und das bezieht sich auf die vergangenen Gegenwarten. Also Koselleck hat mal den Unterschied gemacht, gegenwärtige Vergangenheit, so wie wir die Vergangenheit interpretieren und vergangene Gegenwart, so wie sie die Zeitgenossen perspektivieren. Und deshalb ist es absolut wesentlich, den Zufall als Gegenwartskategorie zu verstehen. Er kann nur gegenwärtig sein, hat aber sicherlich ein Wandlungspotenzial. Das heißt, wenn der Zufall bedeutsam ist, verändern sich Erfahrungen oder werden modifiziert und Erwartungen auch. In der Hinsicht ist es wesentlich, dass der Zufall ja in eine Gegenwart einfällt. Also ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen mit der...
Das ist, glaube ich, das, was ich...
Innerhalb der Musik kann ich das schwer beurteilen. Für Geschichtsschreiber, denke ich, ist es wesentlich, um die Dimension der Vergangenheit nicht wegzuschneiden. Sonst bleibt Geschichtsschreibung nur eine Konstruktion der Gegenwart. Also es hängt nur davon ab, wie wir Geschichte schreiben wollen. Es gibt keinen Widerstand mehr aus der Vergangenheit. Es gibt auch keinen Widerstand der Quellen selber mehr. Wenn ich das aber ernst nehme, dass Zufall eine Gegenwartskategorie ist, muss ich die vergangene Gegenwart in meine Konstruktion einbeziehen.
Ich glaube, ich habe deswegen gefragt, weil es ist so, dass in dem Moment, wo die Münze geschmissen ist, ist der Ton notiert, dann ist es vorbei, es ist nicht mehr zu korrigieren. Das ist noch viel extremer bei Aufführungen von Stücken, wo der Interpret gewisse Freiheiten hat. Er kann sich jede Freiheit der Welt nehmen, aber in dem Moment, wo er einen Ton gespielt hat, ist dieser Ton sozusagen nicht mehr zu korrigieren. Der ist für immer der Ton, den er in dem Moment, an der Stelle, wo er alle Möglichkeiten hatte, gespielt hatte. Und das ist für die Entstehung eines Werkes, das dem Interpreten viel Freiheiten gibt, eigentlich wesentlich. Dann kann man es nochmal spielen und nochmal spielen, es wird immer wieder andere Varianten davon geben. Aber es ist dann sozusagen, es bekommt eine ganz klare, eindeutige Form, die wir nachvollziehen. Das ist sozusagen die Gegenwart, die Entstehung. Eben als Zeitkunst ist die Musik davon besonders betroffen, glaube ich, mehr als anderen Formen.
Ja, also mir klingt das eher wie die Einmaligkeit von Gegenwart. Ich kann diese Gegenwart nicht mehr reproduzieren. Genau wie in der Geschichte. Es ist unmöglich, zeitlich betrachtet ein Ereignis zu reproduzieren. Sie sind einmalig irreversibel. Ja. Und das macht es eben gerade die Sache interessant und kompliziert.
Ja, das löst den Zufall dann aber auch ein bisschen Wissen gerade auf. Also es ist dann ja nicht mehr, die Möglichkeiten des Zufalls sind nicht mehr da. Der Möglichkeitsraum, den der Zufall eröffnet, ist dann geschlossen in dem Moment, wo die Gegenwart einsetzt. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch, entweder ist es jetzt eine Binsenweisheit, was ich gerade sage, oder ist es vielleicht auch ein bisschen...
Ja, für einen Historiker ist alles verschlossen, was die Toten gemacht haben, aber ich sehe es nicht, verstehe es nicht so ganz. Ja. Also es sind vergangene Gegenwarten und es geht eigentlich mehr darum, um diese vergangenen Gegenwarten zu rekonstruieren und nicht nur rein zu konstruieren. So würde ich das sehen. Und in diesem Sinne ist die Einmaligkeit des Ereignisses des historischen Ereignisses fundamental für die Geschichtsschreibung. Gleichzeitig Provokation wie Problem. Mhm. Und es ist eben die Frage, wie wir, jeder Einzelne, auch in seiner Biografie, mit vergangenen Gegenwarten oder Ereignissen umgeht. Die sind nicht mehr wiederholbar. Es passieren Dinge, die sind tragisch. Und es gibt ja Leute, man sagt ja auch oft, das habe ich verpasst in meinem Leben, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber wie gehe ich damit um und wie interpretiere ich das eigentlich für den weiteren Verlauf meines Lebens? Das, denke ich, hat schon eine Brisanz und eine Bedeutung. Mhm.
Herr Vogt?
Nein, ich kann, also es leuchtet mir, also ich habe so gewissermaßen jetzt nur mich auf die Rolle des Zuhörers beschränkt, weil mir das ja einleuchtet. Ich kann es weder, ich kann es nicht korrigieren, selbst wenn ich wollen würde. Also es leuchtet mir ein, ja. Es ist jetzt nicht, sagen wir mal, die Frage, die für mich im Vordergrund steht. Es wurde, glaube ich, ja anfänglich sehr deutlich, wo so mein Denken ein bisschen hintendiert. Aber es leuchtet, also ich kann das verstehen und ich kann auch die Parallelen zur Musik nachvollziehen.
Okay, gut. Unsere Zeit ist um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Ja? Und vielen Dank bei Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.